hallo und herzlich willkommen heute zur 218. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal führt mich die Reise noch einmal an den Kaiserstuhl, in eine der faszinierendsten Landschaften, die der deutsche Wein zu bieten hat. Ein Flecken Erde, geformt von Feuer und Zeit, von Sonne und Wind, von Menschen, die hier seit Jahrhunderten Reben pflegen und von einer Kultur, die so tief verwurzelt ist wie die alten Stöcke an den Hängen. Als ich im Hof des Weinguts Freiherr von Gleichenstein stand, war sofort spürbar, wie sehr hier Geschichte und Gegenwart ineinandergreifen. Dieser Ort mit seiner fast 400-jährigen Geschichte atmet Wein und erzählt von einer Familie, die ihn seit Generationen mit Leidenschaft lebt. Seit 1634 ist der Hof im Besitz der Freiherren von Gleichenstein. Johannes Freiherr von Gleichenstein führt ihn heute in 11. Generation, gemeinsam mit seiner Frau Christina. Sein Vater war es, der den alten Zehnhof einst in ein reines Weingut verwandelte. Johannes hat daraus einen modernen, klar ausgerichteten Burgunderbetrieb geformt, mit Herz, Verstand und viel Gespür für Balance. Für Balance zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Geduld und Entschlossenheit, zwischen Geschichte und Zukunft. Wer Johannes begegnet, spürt schnell. Er ist kein lauter Mensch. Er denkt nach, bevor er spricht, hört zu, bevor er entscheidet. Und genau das scheint sich in seinen Weinen zu spiegeln. Sie sind ruhig, präzise, mit einem klaren inneren Puls. Weine, die Zeit haben. Weine, die atmen dürfen. Weine, die bleiben. In unserem Gespräch geht es um Verantwortung und Vertrauen, um den Mut, Tradition weiterzudenken, um Führung und Familiengeist und natürlich um den Wein selbst. Wir verkosten gemeinsam drei Weine, die das Weingut auf unterschiedliche Weise repräsentieren. Den Weißburgunder vom Winklerberg, den Grauburgunder vom Henkenberg und den Spätburgunder Baron Philipp vom Eichberg. Drei Weine, die zeigen, was geschieht, wenn Herkunft nicht als Grenze verstanden wird, sondern als Quelle. Als Quelle für Charakter, Tiefe und Haltung. Freut euch also auf ein intensives, inspirierendes Gespräch über Geduld, Familie und das große Vertrauen in die Kraft der Zeit. Freut euch auf Johannes Freiherr von Gleichenstein hier bei Genuss im Bus. Los geht's! Guten Morgen, lieber Johannes. Schön, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist und am Mikrofon Platz genommen hast. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Wolfgang.
Als wir uns neulich bei euch im Hof in Oberrottweil getroffen haben, da war für mich sofort spürbar, wie sehr da in dem ganzen Ambiente Geschichte und Gegenwart ineinandergreifen. Da habe ich gespürt, einerseits diese Jahrhunderte alte Substanz und gleichzeitig auch eine ganz klare Handschrift der Gegenwart. Wie fühlt es sich für dich an, dort zu arbeiten, man könnte auch sagen, zu residieren, mit so viel Geschichte im Nacken und gleichzeitig mit dem Anspruch, etwas ganz Eigenes zu schaffen?
Naja, also auf Geschichte ist man ja immer stolz. Und wenn man jetzt fast schon 500 Jahre Geschichte hinter sich hat, lebt man die auch gerne. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer ein bisschen nach vorne entwickeln, weil Stillstand ist Rückstand oder dann geht es einfach nur zurück. Und deswegen ist es eigentlich das Schöne, dass wenn wir Ideen haben, wie jetzt zum Beispiel den neuen Verkostungsraum oder wie auch unsere Halle, die wir auch gebaut haben, dass wir uns trotzdem immer anlehnen an das Vergangene. Also wir würden hier nie irgendwas reinstellen, zum Beispiel an Gebäude, was gar nicht passt, sondern es muss einfach, das Ambiente muss einfach erhalten bleiben und da geht es einfach drauf, das Fingerspitzengefühl dafür zu haben.
Ja, also wenn modernisieren dann so, dass es in das Gesamtgefüge passt, ne?
Genau, also wir würden nie auf die Idee kommen, einfach zu sagen, wir brauchen jetzt eine neue Kältehalle, also quadratisch praktisch gut, und Hauptsache sie funktioniert. Das funktioniert eben bei uns dann nicht, weil es muss einfach ins Gesamtgefüge passen.
Wann hast du das erste Mal gespürt, so richtig gespürt, das hier ist wirklich mein Ort?
Ja, ich würde sagen, da schlittert man ja so ein bisschen rein. Also mein Vater hat das ja schon immer gelebt, das mit dem Wein. Wir hatten eigentlich immer nicht nur Kunden auf dem Hof, sondern bei meinen Eltern war das eigentlich noch so, dass die Kunden kamen ins Wohnzimmer, die Kunden saßen auf der Terrasse. Man hatte eigentlich immer Kontakt und man ist mit denen auch immer durch die Keller gegangen. Und deswegen war das relativ früh, dass ich schon gemerkt habe, das ist wirklich was Schönes. Für mich so richtig greifbar wurde es eigentlich dann so mit 12, 13 Jahren, wo ich gesagt habe, ja gut, das kann ich mir auch vorstellen.
Verstehe. Da kommen wir noch zu, Johannes. Aber vielleicht erst eine andere Frage. Was bedeutet dir der Kaiserstuhl und wie würdest du seinen Charme den Hörerinnen und Hörern von Genuss im Bus erläutern wollen?
Also ganz plump gesagt ist es ja immer klar Heimat. Und Heimat ist das, was wo man sich am wohlsten fühlt. Andere, und das kann ich eigentlich nur unterschreiben, die uns besuchen kommen oder die an den Kaiserstuhl kommen, sagen immer, ihr habt es ja am allerbesten, weil ihr lebt da, wo andere Urlaub machen. Und wenn Leute irgendwo Urlaub machen, ist das ja nicht deswegen, weil es nicht schön ist, sondern weil es eben so viel gibt wie schöne Gastronomie, schöne Landschaft, schöne Weingüter, sonstiges. Wir haben viele Künstler hier. Also es ist einfach schon ein Ort zum Wohlfühlen, weil es einfach sehr, sehr viel, ja, Vielfalt am Kaiserstuhl gibt.
Und gutes Wetter, oder?
Genau, gutes Wetter, das braucht es ja für den Weinbau. Also wir haben gutes Wetter und auch mein Vater hat früher schon immer gesagt, am liebsten fährt er in den Urlaub in Regionen, wo Wein wächst, weil wo Wein wächst, ist einfach kulinarisch alles schön und die Leute sind auch immer eigentlich nett. Also in Weinbauregionen wird man eigentlich nie enttäuscht und ich kann das auch schon unterschreiben. Also ich war in Südafrika, super nette Leute, in Australien und auch in Kalifornien. Also das stimmt schon. Also in Weinbauregionen findet man eben was ganz Besonderes vor.
Die Menschen sind tatsächlich, das ist auch meine Erfahrung, Johannes, die sind überdurchschnittlich gut drauf und auch ein Tick entspannter.
Ja, meistens. Also der Kaiserstuhler an sich, dem sagt man auch so ein bisschen Dickköpfigkeit vor und ein bisschen, ja, aber normalerweise sind wir schon auch typische, ja, Winzer.
Und gibt es denn Momente, in denen du, sagen wir mal, die Geschichte eurer Familie und vielleicht auch sogar die Landschaft des Kaiserstuhls ja fast körperlich wahrnimmst?
Die Geschichte nimmt man eigentlich ja schon immer mit, weil ich sie ja auch ganz gerne, wenn wir Besuch haben, den unseren Kunden und auch unseren Gästen vermittle. Also die ganze Historie, die wir hier haben. Und ansonsten den Kaiserstuhl wahrnehmen, natürlich, wenn wir auch Wochenends hier sind, indem wir auch durch den Kaiserstuhl gehen und dann einfach auch den Kaiserstuhl genießen.
Das Weingut ist ja ein sehr altes, seit 1634 im Familienbesitz. So war mein Gedanke, das könnte ja auch manchmal wie ein schwerer Rucksack sozusagen wirken. Deswegen die Frage, spürt man das manchmal auch körperlich, ne? Dass es auf einem lastet? Oder ist es eher auch, was Leichtigkeit in dein Leben bringt?
Es ist so ein Zwischending. Man hat natürlich die Verantwortung für so einen althistorischen Betrieb. Auf der anderen Seite war der Betrieb ja nicht immer nur reines Weingut, sondern der Betrieb an sich hat sich auch immer verändert. Also die ursprünglichen Erbauer, die Mönche von St. Blasien, haben den Hof ja erbaut als Zehnthof. Also er war dann eigentlich so ein Steuerhof, wo jeder seinen zehnten Teil hinbringen musste. Das haben meine Vorfahren dann noch weiterführen dürfen bis 1809 und dann wurde das Zehntrecht ja in Baden abgeschafft.
Mhm.
Und danach war es dann ein gemischter, typischer Kaiserstuhler Bauernhof. Das ging dann, bis mein Vater in den Betrieb kam. Da war es dann wiederum so, der hat mit Viechereien nicht so viel können und Obst war jetzt auch nicht sein Steppenpferd, aber Weinbau war eben das, was er geliebt hat. Und er hat den Betrieb dann umstrukturiert zu einem reinen Weingut. Und ich mit meiner Frau, Chrissy, haben den Betrieb dann zwar als reines Weingut übernommen, hatten aber von den Sorten oder von der, ja, Sorten, die wir anbauen, eine andere Vorstellung wie mein Vater. Mein Vater hatte 13 Sorten und wir sind Burgunderliebhaber, deswegen haben wir uns auf die Burgundersorten dann um oder fixiert. Und so kann man das schon sehen, dass ja, es ist manchmal klar, die Historie merkt man. Auf der anderen Seite sage ich mir jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo es ja im Weinbau echt schwierig ist, ich vertraue darauf, uns gibt es jetzt schon fast 500 Jahre, also deswegen wird es auch weitergehen und weitere 500 Jahre drauf zuarbeiten.
Ja, ist eine schöne Perspektive, die du da malst. Denn ja, Geschichte kann durchaus schwer wiegen, aber es ist letztlich auch eine Frage, wie man damit umgeht. Also man ist diesem Gewicht der Geschichte nicht ausgeliefert. Es ist jedenfalls für mich eine unvorstellbar lange Zeit, in der dieses Weingut in Familienbesitz ist. Und gleichzeitig lebst du ja in einer Zeit, in der vieles in Bewegung ist, also manches in rasend schneller Bewegung. Es verändert sich viel in kürzester Zeit und ich frage mich, wie man mit so einem Erbe umgeht, ohne darin gefangen zu sein. Also, Johannes, wie lebst du dieses Erbe?
Also wenn man es für die heutige Zeit sieht, entlaste ich mich in Anführungszeichen damit, dass ich sage, das Weingut oder der Betrieb und Hof hat den Dreißigjährigen Krieg überlebt. Es gab den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, es gab auch sonstige Wirtschaftskrisen und das entlastet mich insofern, dass man dann sagt, jede Krise ist irgendwo zu bewältigen, wie schwer sie auch wiegt. Und natürlich hätte ich vor 5 Jahren nicht gedacht, dass der Strukturwandel im Weinbau mit so einer Wucht kommt. Aber wir haben jetzt auch schon den Plan, wie es in der Zukunft weitergeht. Und vor allen Dingen haben wir, also Chrissy und ich, glaube ich, auch die letzten 20 Jahre ganz gut vorgearbeitet, dass wir den Betrieb eben jetzt auf einem Niveau haben, wo wir sagen, wenn wir keinen Investitionsstau haben, wo wir uns Rebsorten technisch so aufgestellt haben, dass wir jetzt zufrieden sind, dass wir insgesamt ja uns auf vorbereitet haben und jetzt sagen können, es ohne Krise wäre es jetzt schöner. Aber jetzt ist sie nun mal da, aber wir denken in 3, 4 Jahren und spätestens in der Zeit, wenn unser Sohn Philipp den Betrieb übernimmt, hat der wieder Zeiten, die sind rosig und gut und es geht einfach weiter.
Du hast ja auf der einen Seite sicherlich eine Reihe von Werten und Grundhaltungen von deinen Eltern übernommen und hast dann aber, nachdem ihr beide das übernommen habt, vielleicht auch an den einen oder anderen Stellen ganz deutlich gesagt, das muss ich anders machen oder das sehe ich anders, das passt so nicht für mich. Kannst du uns da mal mitnehmen und ein bisschen an Beispielen vielleicht mal sagen, wo war das so? Wo hast du gesagt, ich will was anders machen?
Also, ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen, damals mit 14 Rebsorten, was natürlich marketingtechnisch schon eine Herausforderung ist und was konzeptionell auch bei mir nicht in meinen Marketingplan in Anführungszeichen reingepasst hat. Das viel größere, ja, was daran mich gestört hat, war, ich bin jemand, der kann nur was auch vermarkten und verkaufen, was mir selber schmeckt. Und mein Vater war früher mal genannt der Müller-Thurgau-Baron, weil einfach die Sorte Müller-Thurgau war natürlich in den 80er Jahren am Kaiserstuhl die meist angebaute Sorte. Und dadurch, dass mein Vater auch gesagt hat, sein Der Betrieb ist nicht nur sein Job, sondern auch gleichzeitig sein Hobby. Hat er auch noch Sachen wie Silvaner und Nobling und weiß Gott was angebaut. Und auch mit diesen Sorten fühle ich mich, also ich mag diese Sorten einfach vom Geschmacklichen her nicht so. Und deswegen war für mich ganz klar, wir gehen auf die Burgundersorten, weil da fühle ich mich wohl und das kann ich dann auch gut vermarkten. Und so haben wir eben, oder war relativ schnell klar, alles, was mir nicht schmeckt, fliegt sowieso raus. Und dann blieben eigentlich nur noch die Burgundersorten übrig.
Ja, das klingt nach einem bewussten Weiterdenken der Tradition einerseits, nicht bewahren um jeden Preis, sondern eben entwickeln, ne? Entwickeln auch auf der Basis deiner Überzeugung.
Genau, und meine Idee, auch zusammen mit der Chrissy, war einfach den Betrieb zu übergeben in die nächste Generation als Burgunderbetrieb im Kaiserstuhl oder der Burgunderbetrieb im Kaiserstuhl. Jetzt sieht man mal, dieses Jahr kam mein Sohn, Mann, der Philipp, im Frühjahr auf mich zu und hat gesagt: Papi, ich würde gerne Merlot anpflanzen. Und dann habe ich gesagt, oh, eigentlich war ja mal der Plan als Burgunderbetrieb, aber weißt du was, wenn du das machen willst, wenn das deine Idee ist, dann mach das gerne. Du kriegst am Eichberg ein schönes Stück, so dass du mal ja, ausprobieren kannst, Merlot anzupflanzen. Aber du musst das alles selber machen. Also du musst die Pflanzen selber besorgen, du musst dir Gedanken darüber machen, welche Klone du auswählst, welche Unterlage und vor allen Dingen auch die ganze Arbeit im Weinberg für dieses Stück, was jetzt so ausgelegt ist, dass es genau plus minus, also eigentlich ein Barrique-Fass ergibt von der Ernte. Und dann hat er das gemacht. Dann hat er eben die Fläche gerodet und so macht er jetzt mal seine eigene Idee und hat sein Weinberg. Und wir haben einfach eine neue Rotweinsorte dazu bekommen. Und ich finde es auch spannend.
Also, du hast da ja im Grunde aus deinen eigenen Erfahrungen mit deinen Vorfahren, mit deinen Eltern ein Stück weit auch gelernt, ne? Sozusagen dem Junior frühzeitig da auch Wege zu eröffnen, von denen er nachher sagen kann, es sind meine Wege. Wie weit er diesen Weg mit Merlot geht, weißt du natürlich heute nicht. Aber möglicherweise passt er zum Kaiserstuhl.
Genau. Er kann das jetzt ausprobieren und kann dann auch seine ersten Erfahrungen tatsächlich auch in der ja im Aufziehen einer Rebanlage machen und hat natürlich später dann auch noch mal natürlich den absoluten Vorteil, dass er, wenn er dann mal 30 Jahre im Betrieb ist, kann er sagen: Hier mein ältester Weinberg, das ist der Weinberg, den ich selber angelegt habe und der ist jetzt auch schon 30 Jahre alt. Das ist natürlich auch für die Zukunft gesehen, für ihn, was ihm bleibt. Weil ich gehe nicht davon aus, dass er diesen Merlot-Weinberg, weil er eben in so einer guten Lage liegt, dann in seiner Zeit als Winzer dann nochmal neu anlegt, sondern der wird ihn die ganze Zeit begleiten.
Ja, du hast gesagt, dir war früh klar, aus diesem, ja, Gemischtwaren, was die Rebsorte anbelangt, Gemischtwaren-Weingut, ein Burgunder-Weingut zu machen. Das war sicherlich ein Kernelement deines inneren Kompass, ne, als du begonnen hast, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dieser innere Kompass hatte noch weitere Elemente, richtig?
Ja, es war natürlich auch so, ich hatte den Betrieb übernommen mit insgesamt 126 verschiedenen Weinen, weil mein Vater aus jeder Rebsorte auch noch jede Qualität, damals bekannte oder Qualitätsstufe gekeltert hat. Also vom QBA süß, trocken, halbtrocken, Kabinett trocken, halbtrocken, Auslese, Spätlese, also alles durch die Bank weg. Und auch da war für mich klar, dass ich eine ganz klare Pyramide haben möchte, angelehnt schon ein bisschen an die VDP-Geschichte, dass es eben nicht zu kompliziert ist, sondern dass der Kunde bei uns einfach weiß, es gibt die Gutsweinlinie, es gibt danach die Reservelinie, dann kommen die Lagenweine und dann am Schluss kommen die zwei Topweine, Philipp und Louis. So dass es auch für den Kunden selbst nicht zu kompliziert ist, sondern dass er einfach sagt, du hast die Stufen und ich brauche einen Wein für den und den Anlass. Sag mir doch mal, was würdest du dafür nehmen oder welchen kann ich dafür nehmen?
Wie sah es im Hinblick auf deinen inneren Kompass aus, im Hinblick auf die Fragen Mitarbeiterführung, Marketing, Kommunikation nach draußen? Gab es da auch Dinge, wo du gesagt hast, das will ich verändern?
Eine Sache war, ich kam ja nach, also beziehungsweise ich war während meiner Ausbildung zwischendrin ja auch in Australien und habe da dieses ja sehr legere Du und Du und ganz, ganz flache Hierarchien kennengelernt und hatte mir eigentlich dann als junger Chef gedacht, so, ah, dieses ganz grobe und nur sie und wenigstens in der Führungsebene sollte man sich doch auf die Du-Ebene einigen können. Und wollte das dann innerbetrieblich ganz am Anfang auch so ein bisschen einführen, habe aber dann relativ früh gemerkt oder schnell gemerkt, dass damit manche Leute gar nicht umgehen können oder auch nicht wollen. Und deswegen habe ich vom Inneren her, sage ich immer, klar, also man muss als Betriebsinhaber von einem Betrieb wie bei uns, der Weg zum Chef muss immer offen sein. Ich möchte und wir möchten immer informiert sein, egal was passiert. Aber wir geben gerade an unseren Führungskräften auch schon auch die Freiheiten, selbst sich auch entfalten zu können und nicht zu sehr an der kurzen Leine gehalten zu werden. Weil ich denke, gerade für ein Weingut ist es wichtig, dass alle Bereiche zusammenspielen, also Außenbetrieb, Innenbetrieb und Vermarktung. Und ich sehe mich so ein bisschen als, klar, im Marketing und Vertrieb bin ich schon eigentlich die Hauptperson. Aber sonst sehe ich mich auch ein bisschen mit meiner Frau zusammen als der Dirigent, der einfach guckt, dass das, ja, Orchester gut zusammenspielt.
Du hast das Stichwort eben Australien genannt. Das ist ja Australien ein Land, auch die Menschen da, die Winzer, die auch hierzulande den einen oder anderen Winzer geprägt haben. Nicht nur diese flachen Hierarchien, sondern auch der vergleichsweise unbefangene, pragmatische Zugang zum Wein, zum Weinmachen. War das für dich auch so eine Art Gegenpol, zur alten Welt?
Ja, ich finde sogar, dass man das relativ ganz einfach erklären kann, wo der Grundunterschied liegt. Also in Australien oder in der neuen Welt ist der Kellermeister ja der Winemaker. Und Winemaker, da steht schon das Wort machen ja schon drin. Also es wird mehr Wein gemacht, also handwerklich. Ich hatte immer das Gefühl, für die Kellermeister in Australien und aber auch in Amerika, da war schon ganz, ganz klar, wie muss am Ende das Produkt schmecken, wenn es auf der Flasche steht. Und dahin wurde insgesamt hingearbeitet. Das machen wir teilweise, sagen wir mal, im untersten Segment, also im Gutsweinsegment auch so, dass der Gutswein sich nicht zu sehr verändert, weil da möchte der Kunde tatsächlich seinen Grauburgunder Gutswein Gleichenstein haben und der soll jedes Jahr gleich schmecken. Gehen wir aber in die höheren Qualitäten, haben wir eben Kellermeister und der Kellermeister, das ist für mich so mehr der Begleiter, der den Wein begleitet und der den Wein eben dazu hilft, am besten zu werden, aber eben ohne zu sehr oder zu viel einzugreifen, sondern ihn eben nur begleitend, beobachtet und nur im absoluten Notfall dann eingreifend wirkt. Und das finde ich die zwei großen Unterschiede zwischen der alten Welt und der neuen Welt.
Die will sagen, hierzulande wird in den gehobeneren Segmenten Wein nicht primär für einen bestimmten Publikumsgeschmack gemacht, sondern er soll primär Ausdruck seiner Herkunft sein, der Rebsorte des Jahrgangs und so weiter und so fort.
Genau, also für mich darf ein Oberrottweiler Eichberg, Spätburgunder jedes Jahr anders schmecken. Es ist einfach jahrgangsgeprägt. Manchmal hat er mehr Säure, mal ist er reifer, mal hat er ein bisschen mehr Alkohol, mal weniger. Und so für die Lagenweine ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach wirklich eigentlich die Jahrgänge auch erschmecken kann und die nicht alle uniform daherkommen.
Wobei sich das natürlich sowohl in Kalifornien als auch in Australien gewandelt hat, ne? Wenn wir da heute hingucken, da treffen wir auch sehr oft auf terroir-orientierte Winzer, die die primäre Arbeit im Weinberg sehen, die auch, sagen wir mal, die Technik nicht mehr an allererster Stelle setzen, sondern wo auch Intuition und eine andere Art des weniger interventionsintensiven Weinbaus betrieben wird. Also insofern warst du in einer Zeit da, wo dort der Wind insgesamt noch ein anderer war, ne?
Definitiv. Also allein, wenn ich mir überlege, dass in der damaligen Zeit haben wir die Weißweintrauben alle reingeholt, haben sie gepresst und haben sie auf 2 Grad runtergekühlt und dann lagen die halt erstmal 2 Monate als Saft im Tank, weil dann hat man die Rotweinbereitung gemacht und die Rotweinvergärung und die Rotweineinlagerung und dann ist man erst wieder auf die Weißweine gegangen, um die weiter zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass es heutzutage tatsächlich auch noch jemand in Australien so macht, sondern dass sie sich natürlich auch verändert haben.
Ja. Johannes, heute bewirtschaftet ihr rund 50 Hektar. Das ist ja eine beachtliche Größe, aber trotzdem spürt man bei euch diesen familiären Geist. Mich interessiert nochmal, wie führst du einen Betrieb, der gleichzeitig modern und tief verwurzelt ist?
Indem ich zuhöre, also auch unseren Kunden zuhöre, den Mitarbeiter zuhöre, auf meine Frau höre. Das hilft auch sehr. Und vor allen Dingen, indem ich den Markt beobachte und guck, was passiert auch drumherum. Und eben nicht zu verbissen zu sein in der eigenen Idee oder im eigenen, wie es unbedingt sein muss, sondern du hattest gerade 50 Hektar gesagt, das hast du wahrscheinlich noch irgendwo gelesen im Netz, aber auch wir haben schon vor 5 Jahren für uns festgestellt, eigentlich Betriebsgröße 40 Hektar ist eigentlich schöner als 50 Hektar oder ist einfach besser machbar. Also man hat ein bisschen weniger Druck, man kann sich doch mehr noch fokussieren auf die Lagen und muss nicht im Einstiegssegment so stark sein. Also wir haben eigentlich die Literflasche zum Beispiel für die Endverbraucher haben wir ganz abgeschafft, weil das ist auch für mich, ich sag, wenn man sich privat eine Flasche Wein gönnt, dann muss man sich keine Literflasche holen. Also das ist ein Überbleibsel für die Gastronomie, ja gut, aber nicht für den privaten Bereich. Und auch da haben wir eben, oder muss man eben den Kompass, wie du vorhin schon gesagt hast, muss man manchmal den Kompass ein bisschen neu einstellen und kann eben nicht sagen, ich will wachsen, wachsen, wachsen und am liebsten wäre ich noch größer, sondern man kriegt ja auch ein Gespür dafür, was geht und ja, wie sieht es dann aus von der Größe her?
Ja.
Und so haben wir uns auch noch mal ein bisschen verkleinert zum Beispiel, weil es einfach sich auch besser anfühlt.
Ja, das seid ihr ja auch sowieso im Moment in guter Gesellschaft. Ich kenne eine Reihe von auch Top-Betrieben in diesem Lande, die sagen, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr Fokus ist besser, als weiter zu wachsen. Mich interessiert, weil du jetzt schon mehrmals die Christina oder wie du sagst, die Chrissy, deine Frau angesprochen hast. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie teilt ihr euch die Verantwortung?
Also, ich bin kein guter Mensch in Personalorganisation und ich bin kein guter Mensch in strukturierten Buchhalten. Ich kann super gut Zahlen lesen, erkennen und das alles, aber Bereich Buchhaltung und Personalführung ist absolut ihr Ding und da halte ich mich auch dann komplett raus. Die Gesamtbetriebsführung, natürlich sprechen wir über Zukunftspläne und Ausrichtung insgesamt sprechen wir uns zusammen ab. Für mich ist dafür dann aber die Führung des Außenbetriebs und auch der Keller ist, also die Kellerführung ist dann, liegt dann bei mir. Wobei natürlich unser Kellermeister Johannes Köster auch viele Freiheiten hat. Weil wenn man den Führungspersonen keine Freiheiten lässt, dann kann man es auch selber machen. Also dann muss man sich halt überlegen, will ich das selber machen, dann macht man es auch selber. Aber ich fühle mich in der Vermarktung auch sehr wohl, bin natürlich dann auch viel auf Roadshows und sonstiges, weil man da natürlich dann wieder Feedback bekommt von den Kunden direkt, ob denn auch alles so gut schmeckt, wie, also wie man die Weine selber probiert.
Und wie hältst du die Verbindung zu diesen Menschen, also zu Köster im Keller und dem Außenbetriebsleiter?
Also ich laufe viel im Betrieb rum. Erledige auch viele Sachen einfach selber im direkten, im Vier-Augen-Gespräch. Bin jetzt nicht einer, der sich ganz raushält und auch dann nicht weiß, was im Betrieb läuft. Wir haben auch immer mal wieder Gespräche, alle zusammen. Auch die Chrissy führt auch immer mal wieder Mitarbeiter. Gespräche, wo alle zusammenkommen. Und dann gucken wir auch, dass wir immer einmal oder zweimal im Jahr auch mit der ganzen Truppe was machen können. Sei es Herbstabschluss oder ein Weihnachtsessen und so, dass man auch untereinander die Kommunikation und vor allen Dingen auch ein bisschen mal außerhalb vom Betrieb sich trifft und sieht und
Am meisten lernt man ja auch über Betriebsführung oder Mitarbeiterführung, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Erinnerst du sowas?
fehlerfrei ist, glaube ich, niemand. Und klar lernt man aus Fehlern, aber ich verdränge Fehler ganz schnell. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was wäre jetzt mein größter Fehler gewesen in den letzten 20 Jahren. Aber da waren bestimmt der ein oder andere Fehler war da sicherlich dabei.
Was ich spüre, ist, dass du schon versuchst, diesen familiären Geist zu bewahren und auch als größerer Betrieb letztlich sowohl nach innen in Richtung Mitarbeiter als auch nach außen authentisch zu bleiben. Wie gelingt das?
Ich denke, als Familienbetrieb muss man ein Weingut in unserer Größe immer sehen. Die Familie ist ja bei uns dadurch, dass wir auch auf dem Betrieb direkt leben, immer mit eingebunden. Also es ist jetzt halt auch manchmal so, dass am Wochenende plötzlich irgendjemand doch aufs Grundstück läuft und klingelt und sagt, Hallo, haben Sie nicht oder können Sie nicht? Auch die Mitarbeiter können uns eigentlich fast immer erwischen. Es ist nicht so, dass wir irgendwo unser Haus haben und wenn Bürozeiten sind, sind wir da und wenn nicht, sind wir nicht da, sondern wir leben, unser Familienleben natürlich auch im Betrieb. Also unsere Terrasse ist zum Betrieb raus. Also würden wir es nicht so leben, dann könnten wir die eigentlich gar nicht nutzen, sondern müssten sagen, jetzt können wir uns da nicht hinsetzen, weil vielleicht läuft noch irgendjemand vorbei. Und auch, dass wir auch die Kinder leben natürlich auch in gewisser Weise schon die Tradition mit, weil sie sie auch von klein auf mitbekommen und auch mal bei Veranstaltungen helfen dürfen sollen müssen oder mal auch fährt der Sohnemann nach Freiburg, ey, nimm doch noch mal 12 Flaschen mit, weil der Kunde hat gerade noch bestellt. Ich glaube, das ist eben geprägt dadurch, dass man eben immer auch vor Ort ist und dass es schon auch immer so war.
Ja, und auch für die Menschen, die eure Weine trinken, die euch besuchen, die spüren, glaube ich, auch diesen, ich hab's genannt, familiären Geist. Wenn ich jetzt so mit dir rede, dann habe ich schon den Eindruck, bei euch wirkt das Ganze, also auch diesen familiären Geist aufrecht zu erhalten, ganz, ja, ganz selbstverständlich, fast so wie ein innerer Kompass. Und wenn man dir weiter zuhört, dann merkt man auch, was die Führung anbelangt, du führst nicht über Anweisungen, sondern über eine ganz, ganz klare Haltung. Und ich denke, diese Haltung spürt man auch bei euch im Wein. So fast, als wäre sie in jedes Fass, in jede Parzelle übersetzt worden. Und deswegen will ich jetzt da mal anschließen. Was macht für dich die Handschrift eines Gleichensteinweins eigentlich aus?
Also die Handschrift ist, dass der Kunde eben auch die Idee, die wir haben von dem jeweiligen Wein, dass man die auch tatsächlich auch schmecken und nachvollziehen kann. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass der Gutswein, egal ob Grauburgunder, Weißburgunder oder auch Rosé, dass der Kunde da einfach weiß, ich schmecke einen frischen, fruchtigen, eleganten Wein, aber den Sortentyp ganz klar erkennbar, ohne irgendwelche oder irgendwelche Einflüsse von Holz oder von Mikrooxygenierung oder sonstiges. Eine ganz klare Handschrift, Gutswein heißt Sorte, Typ, Frische, Frucht, Spaß. Mhm. Dann gehe ich in die nächste, in die Reservelinie. Da soll der Kunde eben auch wissen, okay, die Reservelinie ist so eigentlich der Wein, der gut ist für als Essensbegleiter, der, wie unser Kellermeister so gerne sagt, der produziert Speichelfluss, also und schaut dann, dass der Magen auch anfängt zu arbeiten. Dann die nächste Stufe im Lagenwein, da ist es einfach, dass ich da dann schon so drin bin, dass ich auch sagen möchte, da möchte ich aber auch Eichberg schmecken, mhm. Also durch das Schießpulver, was ich habe, und aber auch die Lage und das Terroir und den Jahrgang. Und so möchte ich die Kunden einfach mitnehmen und am Schluss mit Baron Philipp und Louis, dass sie einfach sagen, das ist einfach die Spitze und das schmecke ich auch jedes Jahr. Und bei den beiden Weinen weiß ich dann auch, das sind auch Weine, die nochmal mehr reifen und liegen bleiben können, wobei unsere Weine alle ab der Reserve oder ab der Lagenwein gemacht sind, um Langstreckenläufer zu sein und nicht die kurzen Sprinter.
Also das, was ich bisher von euren Weinen probiert habe, das hat Gemeinsamkeiten. Ja? Die wirken alle ruhig, präzise, mit einem klaren inneren Puls, da ist nichts Lautes, aber viel, was nachhallt. Und bemerkenswert natürlich, dass ihr es geschafft habt, zumindest in den höheren Linien, da auch ältere Jahrgänge parat zu haben, die ihr relativ spät erst vermarktet. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen in der Tradition, sage ich mal, und ja, auch in dem Bewusstsein, dass man eben nicht alles schnell, schnell, schnell verkaufen muss, weil es überall drückt, mhm. Egal ob bankseitig oder investitionsseitig, sondern da können wir, wie gesagt, inzwischen sehr, sehr relaxed sein. Es war auch nicht immer so. Also ich habe den Betrieb von meinem Vater zwar als schönen Betrieb übernommen, aber schon investitionstechnisch war er jetzt nicht der Innovationsführer, was neue Schleppertechnik anging und wo man immer sagen musste, ja, jetzt, da musste man auch ein bisschen erstmal ein bisschen Luft holen. Aber inzwischen können wir es und auch von der Machart her braucht es einfach inzwischen für uns, für den Wein mehr Zeit. Also im Lagenweinbereich haben wir einfach durch einen Versuch festgestellt, das war 2019 haben wir auch nachher zwei Weine aus dieser Versuchsreihe mit dabei, dass eben ein Jahr Holzfass ist schön, aber das zweite Jahr auf der Gesamthefe, auf der Vollhefe liegend, ist für den Wein nochmal so ein enormer Mehrwert, dass wir dem Wein tatsächlich auch jetzt allen Lagenweinen diese Zeit geben wollen, weil dass der Wein davon so gut und so viel profitiert. Nur habe ich halt dann wiederum das, wenn ich ihn 2 Jahre auf der Vollhefe liegen lasse, dann braucht er halt dann auch etwas mehr Zeit danach, um für den Kunden auch trinkreif ist oder und deswegen sind wir tatsächlich teilweise mit dem Grauburgunder, Weißburgunder, die wir nachher probieren werden, aktuell im Jahrgang 19. Dafür machen sie eben sehr, sehr viel Spaß.
Ja, absolut. Absolut. Du hast es angedeutet, Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht auch, um die Merkmale, die Besonderheiten des Kaiserstuhls so richtig zum Leuchten zu bringen. Was hat der Kaiserstuhl, was er den Wein mitgibt? Ich sehe da vor allen Dingen Wärme im Vergleich zu vielen anderen deutschen Anbaugebieten. Ist, glaube ich, der Kaiserstuhl vergleichsweise warm. Und dazu kommen ja die vulkanischen Böden mit der Lösauflage. Also, was gibt dieses Amalgam an den Wein?
Also in den wir haben die Lössauflage haben wir ja für die in den Gutswein eigentlich hauptsächlich drin. Da haben wir natürlich die Leichtigkeit und die Fruchtigkeit, der Lössboden den Wein trotzdem mitgibt, trotz der Wärme. Im Lagenwein sind wir bei uns im Weingut überall nur auf dem reinen Vulkanverwitterungsgesteinsboden, also auf dem schwarzen Boden. Und da haben wir natürlich Mineralik und die Mineralik, die schon häufig dann auch in eine gewisse Salzigkeit reingeht und auch immer dafür sorgt, dass die Weine als Jungweine immer doch schon sehr reduktiv sind. Teilweise hatten wir, inzwischen ist es ein bisschen besser, aber wir hatten immer mal wieder Probleme mit der amtlichen Prüfung von unseren Lagenweinen, weil die Reduktion, wie es ja schöner heißt, oder wie der Winzer sagt, der Böxer, was ja sehr negativ behaftet ist, also der Weinböxer, der stinkt, der ist muffig. Die Kaiserstühler Vulkanverwitterungsgesteinsböden neigen sehr, sehr zum Böxer, aber schöne Böxer. Und da sind wir wieder da, der Böxer geht einfach erst nach einer gewissen Zeit weg und hilft dem Wein auch, das Alterpotenzial zu haben. Aber anfänglich dürfen die auch mal ein bisschen stinken, auf gut Deutsch gesagt.
Das deutet darauf hin, dass dich internationale stilistische Vorbilder oder Macharten wenig beeinflussen. Oder habe ich was übersehen? Ich meine, deutscher Burgunder, ob es Weißburgunder, Grauburgunder oder Chardonnay ist, da sagen ja viele, ich bin beeinflusst vom Burgund. Wie ist es bei dir?
Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir am Kaiserstuhl vor allein auch bodentechnisch eben anders dastehen wie im Burgund. Klar, schauen wir inzwischen auch, dass wir weggehen vom Freiburger Standard Klon 5286 und holen uns natürlich auch, sagen wir mal, burgundische Klone im Spätburgunderbereich oder im Chardonnay-Bereich. Aber ich bin kein Freund von Kopien. Also ich würde meinem Kellermeister niemals sagen, der Wein, unser Spätburgunder muss jetzt noch viel, viel burgundischer werden, sondern nein, unser Spätburgunder muss ein Kaiserstuhler Spätburgunder sein, der eben die Salzigkeit auch ein bisschen mitbringt, der das Schießpulver drin hat und der einfach ein typischer Kaiserstuhler Spätburgunder ist. Und auch im Chardonnay-Bereich müssen wir nicht Richtung Burgund oder schon gar nicht in internationale Richtung gucken, was macht die neue Welt aus dem Chardonnay, sondern auch da können wir einfach eine eigene Art von Chardonnay am Kaiserstuhl ausbauen. Das Einzige, wo ich tatsächlich dem Kellermeister immer sage, was wir anstreben, ist bei unserem Winzersekt. Der darf tatsächlich schmecken wie oder soll auch schmecken wie ein moderner Champagner.
Ja, das ist ja auch keine schlechte Referenz.
Genau.
Du hast, Johannes, zwei deiner Premium-Weine den Namen deiner Söhne gegeben, Luis und Philipp. Was steckt dahinter?
Naja, ich möchte mir jetzt nicht die Krone aufsetzen und sagen, dass ich das in die Welt gebracht habe. Also es ist, glaube ich, in historischen Betrieben oder bei vielen anderen Weingütern auch schon so, dass man einfach, ja, das verbindet ganz einfach, worauf man am meisten stolz ist. Und da liegt es auch nahe, dass man auf die Söhne, auf die man natürlich stolz ist, zusammenbringt mit den beiden Weinen, auf die man eigentlich am meisten stolz ist. Und das ist, und daher war das schon immer für mich recht früh oder klar, dass wenn ich mal Kinder haben sollte, die auf jeden Fall einen eigenen Wein bekommen. Und ich bin stolz auf sie. Umgekehrt sind die Kinder aber auch stolz darauf, da einen eigenen Wein zu haben. Inzwischen.
Was sagen Sie?
Also klar, also es ist immer klar, dass wenn wir irgendwo sagen, welchen Wein nehmen wir mit oder wie, was, und wenn wir dann sagen, ja, nehmen wir Philipp mit, Louis mit, eigentlich dürfen wir die immer nur im Doppelpack mit irgendwo als Geschenk mitbringen, weil jeder sagt, hey, hallo, zum Louis gibt es eigentlich eine schöne Geschichte. Das ist ja unser Grauburgunder. Der Louis hat, da war es 7 vielleicht, so, kam er zu mir und hat gesagt, Papi, weißt du was? Ich finde es ja echt schön, dass der Philipp und ich, dass wir beide unseren kleinen eigenen Wein haben. Aber kannst du mir mal bitte erklären, warum kostet der Baron Philipp 50 Euro und der Louis nur 30 €? Klar,
Ja, und?
war ja nicht ungefähr. Ich sage, da weißt du, also erstens ist es tatsächlich so, dass es Rotwein machen schon auch ein bisschen aufwendiger ist. Du brauchst ein bisschen mehr Power und musst da ein bisschen mehr reinstecken. Und insgesamt ist ja auch in der Zeit, momentan Zeit so, dass du auch einen Rotwein ein bisschen teurer verkaufen kannst als einen Weißwein. Aber ich verspreche dir, wenn ich den Betrieb in die nächste Generation übergib, dann kosten beide 100 Euro. Und damit war er dann d'accord und war dann zufrieden und dann
Okay.
damit war die Welt für ihn wieder in Ordnung.
Schöne Geschichte. Johannes, in vielem, was du sagst, finde ich, egal ob über Menschen, über Entwicklung, über die Übergabe, jetzt auch über deine Kids, da kommt immer wieder das Wort Zeit vor. Es spielt eine große Rolle. Auch in der Führung hast du von Geduld gesprochen, hängt ja auch mit Zeit zusammen. Ich nehme an, das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Denken und es ist ja auch, da haben wir schon drüber gesprochen, im Wein ein zentrales Element. Deswegen nochmal die Frage, wenn du an deine Weine denkst, wo braucht der Wein Zeit und wo bekommt er von dir bewusst Zeit oder Ruhe, um zu sich selbst zu finden?
Zeit bekommt er, wie ja schon vorhin gesagt, auf jeden Fall im Ausbau. Also wir geben jedem Wein eigentlich die Zeit, die er für den Ausbau oder für sich beansprucht und braucht. Wir geben dem Wein später dann auch eben die Zeit, die er braucht, um zum Beispiel auf der Flasche reifen zu können. Und ja, als Winzer muss man ja geduldig sein, weil allein wenn ich überlege, wenn ich eine neue Anlage mache, dann braucht es erstmal Zeit, bis die erste Ernte kommt, brauche ich 3 Jahre, bis ich aus einer Anlage auch in den guten Lagen, bis ich den dann wieder zu einem Topwein machen kann, braucht es 15 Jahre. Also ich glaube, wer mit Zeit oder wer nicht eine gewisse Geduldigkeit hat, sollte sicherlich kein Winzer werden.
Und braucht man dann im umgekehrten Sinne auch Zeit für die Begegnung im Glas?
Je wertiger der Wein ist, desto mehr solltest du ihm auch ja, Zeit geben. Also die, sage ich mal, die einfachen Trinkweine, da ist es natürlich schon so, dass du einfach dich hinsetzt und sagst, zack, jetzt habe ich Lust auf ein Glas Wein, es soll Weißburgunder sein, ich setze mich hin auf die Terrasse, habe vielleicht noch ein bisschen was zu knabbern und dann nehme ich den Wein und trinke ihn. Aber ich setze mich da nicht hin und philosophiere mit. Aber wenn ich dann in die höheren Geschichten gehe, dann muss man sich auch dann doch ein bisschen mit dem Wein auseinandersetzen und eben dem Wein dann auch ein bisschen, teilweise auch Zeit geben im Glas, dass er auch erstmal atmen kann und ja.
Das sehe ich ganz genauso. Umso spannender, komplexer und höherwertiger der Wein, umso mehr Zeit sollte ich bereit sein, in die Begegnung zu investieren. Sonst entgeht mir eine ganze Menge. Johannes, wir sollten vielleicht mal was probieren. Zeit, mal ganz konkret ins Glas zu schauen.
Ja.
Wir haben uns ja drei Weine vorgenommen. Die stehen hier auch bereits vor mir. Und diese Weine, jeder auf seine Weise, zeigen, meine ich, was Gleichenstein heute bedeutet. Drei Weine, drei Blickwinkel auf Herkunft, Handwerk und Haltung. Lass uns beginnen mit dem Weißburgunder aus dem Winklerberg. Dann denke ich, zum zweiten gehen wir weiter zum Grauburgunder aus dem Henkenberg und schließen mit dem Spätburgunder Baron Philipp vom Eichberg.
Ja.
Johannes, ich bin gespannt, wie du sie siehst. Und ob und wie sie vielleicht auch etwas über dich erzählen.
Also den Winklerberg ist einer der zwei Weine, die ich vorhin angesprochen habe, bei denen wir gesagt haben, wir geben dem jetzt noch mal ein weiteres Jahr im Holzfass. Also ausgebaut im großen 2000 Liter Holzfass nach spontanen Vergärungen. Durfte der eben diese ganzen 2 Jahre eben auf der Vollhefe liegen, wurde danach abgezogen und hat danach dann nochmal 1,5 Jahre im Edelstahl sich beruhigen dürfen oder erholen dürfen von dem langen Hefelager. Von der Lage her klar, Vulkan-Verwitterungsgesteinsboden, aber auf der westlichen Flanke vom Winklerberg, also nicht vorne an der sehr, sehr heißen vom vorderen Winklerberg. Und das ist, glaube ich, das ist das, was man in dem Wein auch schmeckt. 2019er Jahrgang, aber trotzdem hat er noch eine enorme Frische, hat eine schöne Säure. Und geht in der Fruchtigkeit her sehr in die tropische Richtung. Also hat so ma ein bisschen Maracuja, Ananas und dann kommt auch das, was ich vorhin gesagt habe, sofort. Jetzt muss ich zweimal, dreimal schlucken, weil der Speichelfluss, also der Wein zieht sofort direkt links und rechts an der Zunge. Merkt man, da passiert was. Und das ist eben auch der Anspruch, den ich an so einen Wein dann habe, weil den nehme ich jetzt zum Beispiel schön zu einer Pasta mit irgendwelchen gebratenen Fisch oder mit irgendwelchen Gambas. Und da habe ich dann richtig Spaß mit dem Essen und dem Wein.
Der Winklerberg, Iring, das ist ja eine Lage, die fast mythisch aufgeladen ist und die man trotzdem nie so ganz greifen kann. Sie hat ja verschiedene Ecken auch. Du hast jetzt hier deinen Weißburgunder von einer etwas kühleren Parzelle. Und wenn ich den an die Nase halte, dann liegt da auch etwas Kühles, was Zartes. Ne? Da ist zwar auch Exotik drin, aber gleichzeitig auch was Kühles, Zartes. Definitiv nichts Lautes. Das ist eher für mich wie Morgentau auf dem warmen Stein.
Ja, das hast du wunderbar gesagt. Ich bin jetzt nicht der Superprofi in, sagen wir mal, umschwänglichen Weinbeschreibungen. Ich kann sagen, schmeckt mir nicht und was ich ein bisschen rausschmeckt, aber die Beschreibung passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, es ist ja vom westlichen, also von der Westseite, also wir gucken von da aus in den Westen, muss man eher sagen. Also der Wein bekommt eigentlich keine direkte knallige Mittagssonne, sondern es ist immer so die spätere Mittagssonne.
Beeindruckend ist, es ist trotz allem ja eine warme Lage und wir haben 2019 ja auch ein warmes Jahr. Deswegen darf ich fragen, Johannes, wie arbeitest du diese Spannung, die ich da spüre, diese Spannung zwischen Frische und Dichte so exzellent heraus?
Also ganz, ganz wichtig, gerade in unseren Einzellagen ist natürlich, dass du den richtigen Lesezeitpunkt nicht verpasst. Also das, was wir teilweise früher ja auch gerne selber übertrieben haben, also das letzte Mal, glaube ich, mit dem Jahrgang 2003, ist einfach, dass man den Lesezeitpunkt immer so noch mehr und noch mehr, davon sind wir weg. Also wir sind von dem klassischen Öxle-Lesen weg, sondern wir sind heute auch da, wo eigentlich die Qualitätszeithäuser alles sind. Wir probieren die Trauben, wir gucken, wie ist die Säure, wie ist der Gesamtreifeprozess, aber eben wir vermeiden eine Überreife. Das hat man früher, war einfach Öxle ist alles, Öxle-König, und davon ist man einfach weg. Und der richtige Lesezeitpunkt ist da, glaube ich, das Maß der Dinge, den man einfach finden muss. Egal in welchem Jahr.
Mhm. Ja, also im Auftakt tendenziell noch ein bisschen zurückhaltend, in der Trinkmitte, dann macht er auf, zeigt auch durchaus Tiefe, auch Muskeln, auch eine gewisse Dichte. Gefällt vor allen Dingen, finde ich, durch ein ganz zartes Mundgefühl, durch eine wunderschöne Textur und lebt so richtig aber nochmal auf eigentlich im Finale. Da zeigt er nochmal, was er kann. Da kommt die Salzigkeit raus, da zieht die Säure in die Länge. Also mit dem Wein hat man schon mehr als einen Schluck Spaß. Insofern Chapeau, auch dass das in so einem sehr, sehr warmen Jahrgang gelingt. Zweiter Wein, Johannes der Henckenberg, Rauburgunder. Ich dachte jetzt beim Einschenken, jetzt wird es kräftiger. Habe ich gedacht. Aber dieser Grauburgunder, das ist jetzt von der Kraft her und von dem, was man so auch von einem stattlichen Grauburgunder erwartet, ist er jetzt gar nicht kräftiger im eigentlichen Sinne als der Weißburgunder, sondern da würde ich sagen, begegnen die beiden sich doch eigentlich auf Augenhöhe, oder?
Ja, das hängt vielleicht damit zusammen, also die Bezeichnung Berg beim Henckenberg, also Freiburg hat ja gestern gegen Utrecht gespielt, also für den Holländer wäre das sicherlich ein Berg, also für den Kaiserstühler an sich ist der Henckenberg eigentlich eher so ein auslaufendes Hügelchen. Und wenn man auch nicht genau sagt, wo der ist, dann wird es schon eher schwierig zu erkennen, dass es ein Berg ist. Aber er geht auch so, er zieht sich so raus Richtung Elsass, ist eben nicht Steillage, ist auch nicht sonnenexponiert und insofern hat er auch nicht so die direkte Mittagssonne, sondern kriegt eben auch eher die Spätnachmittagssonne, weil wir auch wiederum auf der östlichen Seite vom Henckenberg da liegen. Und das merkst du im Wein. Also er ist eben auch, der Grauburgunder, wenn der zu viel Hitze bekommt, verliert er gerne schnell die Säure, geht in die Überreife oder in die hohen Öxle. Und in der Lage, wo der jetzt steht, ist es Vulkanverwitterungsgesteinsboden mit einer Ascheauflage und eben nicht zu heiß. Und das findet sich auch wieder in diesem Wein wieder. Er ist genauso ausgebaut wie der Vorgängerwein und ist der zweite Versuchskandidat in Anführungszeichen aus dem ersten Jahr mit dem zwei Jahre Vollhefe.
Und wie viel neues Holz ist im Spiel und welche Größe habt ihr eingesetzt?
Also wir haben eben auch, das sind beides, sind 2000 Liter Fässer und der Grauburgunder, das Fass war damals im vierten Jahr, würde ich mal sagen. Also wir haben ja auch keine starke Holzaromatik in dem Wein. Und haben auch darauf verzichtet, noch mit anteiligen Barrick-Zugabe zu arbeiten, sondern es ist wirklich tatsächlich nur das 100% aus dem großen Holzfass.
Hat ebenfalls, ne, diese Frische, die wir beim Weißburgunder hatten.
Hat die Frische vom Weißburgunder, wobei er natürlich von der Gerbstoffstruktur her noch ein bisschen, ja, sagen wir
Fordernder
mal,
ist.
fordernd, genau, er ist fordernder, also der ruft noch mehr nach was zu essen. Also das ist jetzt, sage ich mal, kein klassischer Standalone-Wein, wo du dich mal hinsetzt und vorm Kamin mal ein Gläschen ganz allein trinkst, sondern der will wirklich essen dazu. Also das braucht's dazu.
Ja, und den sollte man noch nicht verwechseln mit den vielen Grauburgundern oder Pinot Grigios, die man so im unteren Preissegment bis 10 Euro bekommt. Da ist ja schon mehr Tiefe, mehr Ernsthaftigkeit im Spiel. Und du hast es gesagt, die Gerbstoffe machen ihn als Standalone-Wein für viele dann doch anstrengend.
Definitiv. Also ganz sicher ein Essensbegleiter.
Henckenberg also kein Weinberg, sondern eine vergleichsweise flache Lage. Das ist ja dann auf den Kaiserstuhl bezogen schon auch solitär, oder? Habt ihr viele von diesen flachen Lagen?
So von so ganz flach auslaufenden gibt es nicht wirklich sehr, sehr viele. Also Henckenberg, würde ich sagen, ist der flachste und auch vom Auslaufen von der Himmelsrichtung her. Also dass der sich eben so in Richtung Westen zieht, das haben wir eigentlich sonst am Kaiserstuhl nicht, weil die anderen sind eigentlich alle, also wenn man weitergeht, ist man ja in Burgheim am Schlossberg. Dann kommt auf der anderen Seite kommt der Oberrottweiler Schlossberg. Der ist genauso steil, also auch eine steile Lage. Und dann, wenn wir dann weitergehen, kommen wir nach Achkarren auch wiederum an Schlossberg. Der ist ja eigentlich fast gar kein Direktzug und nur Steillage. Also auf unserer Seite als auslaufendes Bergchen Hügel ist es tatsächlich. Ist er schon sehr, hat ein Alleinstellungsmerkmal.
Und muss man in so einem warmen Jahrgang auch ein bisschen Säure zugeben?
Ja, ganz klar. Also
Ja.
wir arbeiten, wenn es sein muss, im letzten Schliff auch mit Säurezugabe. Auf der Gegenseite haben wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 3 Kilo Zucker noch verschafft bei uns im Betrieb, was die Anreicherung angeht. Also da sind wir eigentlich ziemlich von weg. Aber eine gewisse Säuregabe bleibt in den warmen Jahrgängen am Kaiserstuhl nicht aus.
Ja, also ich finde, der Wein wirkt auf mich zumindest wie aus einem Guss. Es ist dicht, aber nicht schwer. So, wer sich mit Musik auskennt, wie ein perfekt gesetzter Akkord. Man spürt hier Handwerk, aber auch Zurückhaltung. Also kein Grauburgunder, der schmeichelt, sondern man könnte umgekehrt sagen, einer, der fordert und Haltung zeigt.
Das kann ich unterschreiben.
Und jetzt haben wir einen gewissen weiteren Höhepunkt, nämlich den Baron Philipp vom Eichberg.
Also der Baron Philipp Eichberg ist bei uns im Eichberg auch nicht die Steillage, sondern es ist der auslaufende Eichberg. Mit dem Hintergrund, dass wir ja den Baron Philipp sehr stark ertragsreduzieren. Also wir gehen eine Ertragsreduzierung um ungefähr 70% ein, haben im Schnitt so zwischen 25 und 30 Kilo Ertrag noch im Weinberg hängen. Und bei starker Ertragsreduzierung im Hang wäre die Gefahr, dass wenn er zwischenrein in Trockenstress kommt, dass er dann irgendwie in eine Notreife geht oder in eine verfrühte Reife, weil letztendlich will die Rebe ja keine Trauben produzieren, damit wir Wein draus machen, sondern eigentlich möchte sie sich ja fortpflanzen und da steht einfach dann die Fortpflanzung an erster Stelle. Und der auslaufende Berg hat immer unterführend Wasser vorhanden. Also der geht, obwohl der Weinberg sehr, sehr warm ist, nie in Trockenstress. Es ist unser ältester Weinberg, also er ist 50 Jahre alt, also so jung wie ich.
Und ein Freiburger Klon, oder?
Es ist noch ein klassischer Freiburg 52-86er Klon. Wir haben hier aber die Erziehungsart auf Cordon umgestellt, also auf sehr viel Altholzanteil, aber auch sehr viel Handarbeit. Aber am Ende dankt es uns der Wein. Wir haben jetzt den 2018er im Glas. Ja. Der erst vor 2 Wochen haben wir die Information bekommen vom Meininger Verlag als der best in der Kategorie gereifte Rotweine im Rotweinpreis den ersten Platz gemacht hat.
Glückwunsch, mein Lieber.
Dankeschön.
Ja, Spätburgunder, das ist ja tatsächlich für viele die Königsdisziplin. So ähnlich hast du es ja auch deinem Junior erklärt. Braucht ein bisschen mehr Aufwand und so weiter und so fort. Deswegen ist das alles nicht ganz so einfach und so simpel und deswegen muss der auch ein bisschen teurer sein als der von dem Bruder.
Genau.
Wie viel Geduld braucht so ein Wein? 2018, heißes Jahr. Jetzt hast du ihn im Verkauf.
Also auch der Wein kriegt seine Zeit im also wir bauen ihn aus in Barrique-Fässern, ganz klar. Erst-, Zweit- und Drittbelegung. Insgesamt aber tatsächlich nur 12 Monate. Danach darf er dann ins Edelstahl, um sich einfach zu beruhigen. Und da beobachten wir dann, wie lange wir dem Wein dann noch Zeit geben, um auf die Flasche zu kommen. Aber wir haben vorneweg schon, also eigentlich die Fläche für den Baron Philipp relativ groß gewählt. Also wir haben insgesamt 1 Hektar für unseren Top-Top-Wein und konnten dadurch eben auch erreichen, dass wir eine gewisse Jahrgangstiefe aufbauen konnten, was uns ja inzwischen der Kunde dankt und uns auch der Wein dankt, weil wir gemerkt haben, dass gerade der Baron Philipp mit der sehr konzentrierten, also oder durch die starke Ertragsreduzierung, braucht er Minimum 5-6 Jahre, um überhaupt mal zugänglich zu werden. Und dafür habe ich neulich erst 2000, muss ich überlegen, was das war, 2008er probiert. Grandios, immer noch sehr, sehr jung. Und wir haben, als du da warst, hatten wir ja 2013 noch probiert. Ich glaube, dem hast du, weil ich dir nicht gleich verraten habe, was für ein Jahrgang das ist, dem hattest du attestiert 18, 19?
Mhm, kann sein.
Mhm. Also es ist, sie brauchen Zeit.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, und diese Zeit tut ihnen ungeheuer gut. Gibt diesem hier auf den ersten Moment und dann auch beim Nachschmecken tatsächlich was Nachdenkliches. Also ein Wein, der nicht auf Effekt gebaut ist. Er strahlt Gelassenheit aus, er strahlt Ruhe aus, Tiefe, eine beginnende Reife. Für mich so ein Wein, der mich zum Innehalten anregt. Und vielleicht spürt man darin auch das, was du vorhin über Geduld gesagt hast, dass Wein nämlich Zeit braucht, um zu sich selbst zu finden, um seine Identität zu zeigen. Wenn ich hier die Nase sehe, die ist sehr fein, super fein, würde ich sagen. Da kommt nichts einem aus dem Glase entgegengesprungen, weder eine üppige Frucht noch Anklänge an neues Holz. Das ist alles schön miteinander verwoben auf eine wirklich leise Art. Also kein Wein, der Eindruck schinden will. Und das ist ein Wein, der von Menschen, die ihm begegnen, ich will nicht sagen Begegnungsarbeit verlangt, aber er verlangt dieses zur Ruhe kommen und dieses entdecken wollen und sich auf ihn einlassen wollen. Und dann, wer mit ihm ins Gespräch kommt, glaube ich, der wird unendlich belohnt. Und wer meint, hier eine schnelle Nummer zu machen, der wird enttäuscht.
Ja, das sehe ich genauso und das ist auch so ein Wein, mit dem kannst du dann auch im Glas eine Reise machen. Also du wenn du dich mit dem hinsetzt und eben einfach frisch eingeschenkt probierst und dann ein bisschen stehen lässt und dann noch ein bisschen, dann ist er plötzlich 2 Grad wärmer, dann hat er wieder ganz neue Facetten und mit dem Wein im Glas gehst du echt eine Reise ein. Wenn du ihm Zeit gibst und dich einfach mal ja, eine Stunde damit hinsetzt und immer wieder nippst und die Zeit dazwischen mit irgendeinem Buch genießt oder und dich dann immer wieder mit dem Wein beschäftigst, dann hast du eben den Unterschied, den ich sehe zwischen einem Terrassenwein oder klingt in der heutigen Zeit ja schon fast ein bisschen, oh Gott, gibt es sowas, aber ein Fernsehwein, den du einfach neben dem Fernseh schauen, hast du halt eben wieder einen Gutswein im Glas und den süffelst du halt parallel zum Fernsehgucken. Aber da bist du eben beim Fernsehgucken und der Wein ist nett, aber und eine nette Nebensache, aber und bei dem Wein wäre das nicht die richtige Vorgehensweise, um den Wein zu genießen. Oder du nimmst den eben zu dem richtigen sonstigen familiären Anlass.
Ja, also ein Wein, der sicherlich Wildgerichte, Pilzgerichte etc. sehr, sehr gut begleiten kann auf der einen Seite, aber auch, sagen wir mal, als Solist eine Art als Meditationswein auch fungieren kann. Also beides wäre für mich denkbar. Ich kann was dazu essen, muss aber nicht unbedingt und habe trotzdem viel von ihm. Welches Holz habt ihr verwendet? Aus dem Burgund geholt?
Wir arbeiten nur mit französischen Eichen, wobei ich der Meinung bin, dass ich habe ein bisschen Einblick, weil wir auch ein bisschen Wald haben. Es ist natürlich seitdem, sagen wir mal, Ende 80, Anfang 90er Jahre, ist der Eichenexport aus auch von deutschen Eichen nach Frankreich schon deutlich gestiegen. Es steht dann häufig auch zentral drauf, glaube ich. Wahrscheinlich ist das aber nicht zentral Frankreich, sondern zentral Europa. Ist für mich aber auch zweitrangig, weil für mich ein guter Fassproduzent kann gutes Holz erkennen, kann Holz lesen und weiß, welches Holz er für seine Fässer benutzt und wie er es dann auch weiterverarbeitet. Insofern ist das Können des Fassmachens für mich wichtiger und wir beziehen tatsächlich alle unsere Holzfässer aus dem Burgund.
Hm, verstehe. Nochmal vielleicht so als eine Art Abschlussreflexion auf diese 3 Weine. Wenn du sie nebeneinander siehst, also den Weißburgunder, den Grauburgunder, den Spätburgunder, was erzählen sie gemeinsam über dich und über den Kaiserstuhl?
Also ich denke, was man auf jeden Fall oder was die 3 Weine auf jeden Fall erzählen, ist, dass man erkennen kann, dass sie aus einem Stall kommen, wie man so blöd, also ganz plump sagt.
Ja.
Aber sie erzählen eben auch den Kaiserstuhl, also sie erzählen tatsächlich die Mineralität und das Ursprüngliche vom Kaiserstuhl, nämlich das Vulkanische. Und sie zeigen von mir aus gesehen trotzdem, was du ja auch gesagt hast, dass wir unsere Weine sollen nicht plump und überzeugend durch es gibt den Ka Be Begriff der Kaiserstühler Wuchtbrumme als Wein. Und genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen eben zeigen, dass der Kaiserstuhl trotz des warmen Wetters, trotz des Bodens, dass eben die Weine trotzdem filigran bleiben und eine Finesse haben und nicht nur durch Kraft und Power. Also ich glaube, dieses Kaiserstühler Wuchtbrumme ist natürlich, kommt natürlich aus einer Zeit des Kaiserstühler Ruländers, wo wir ja alles hatten, was man heute sagt, ach, viel Alkohol, wenig Säure, viel Restzucker. Ja, das waren so die maßgeblichen Dinge für den Ruländer aus den 70er Jahren.
Ja, die ein oder andere Wuchtbrumme gibt es noch immer, wenngleich nicht mit übermäßiger Restsüße. Aber trotzdem, also Weine, die Kraft zeigen und mit 14, 14,5 Volumenprozent daherkommen, die finde ich doch immer mal wieder. Deine 3, meine ich, erzählen eher neben dem, was du auch jetzt schon aufgeführt hast, eine Geschichte von Klarheit, Zeit und Vertrauen. Und vielleicht auch davon, dass Herkunft keine Grenze ist, sondern eher eine Quelle. Eine Quelle auch für unterschiedliche Stilistiken von Jahrgang zu Jahrgang und wie der Kellermeister auch diese Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang im Keller dann handelt, vielleicht auch schon angefangen von dem Lesezeitpunkt. Also keine Grenze ist Herkunft, sondern eine Quelle für Vielfalt und eine Quelle, die uns immer wieder in gewisses Staunen auch versetzt. Johannes, ich will jetzt in der letzten Runde nochmal den Blick so ein bisschen nach vorne richten. Ja, der Weinbau, das weißt du, der steht im Wandel. Das Klima wandelt sich, die Märkte wandelt sich, das Konsumverhalten wandelt sich ebenfalls. Nicht wenige sprechen aktuell über Krise, andere über Transformation. Wie erlebst du das?
Also ich habe dieses Jahr im Frühjahr hatten wir mal eine Versammlung, weinbauliche Versammlung, und da kam auch wieder von zwei Seiten immer, wir befinden uns momentan in einer Krise. Und da habe ich gesagt, jetzt hört doch mal auf, weil Krise ist für mich, also wenn eine Krise da ist, dann ist Kopf in den Sand und geht nichts mehr. Hört auf, von Krise zu sprechen, sondern wir sind in veränderlichen Zeiten. Es ändert sich viel und wir müssen einfach gucken, wo geht es weiterhin. Aber auch da muss man vielleicht auch mal wieder in die Vergangenheit gucken, weil wir hatten ganz klar mit den 70er und 80er Jahren einen kompletten Produzentenmarkt. Der Wein war immer zu wenig. Man konnte produzieren, was man wollte. Was hat man gemacht? Klar, Winzer sind auch nicht blöd. Man hat die Fläche erweitert. Also wir hatten 1952 am Kaiserstuhl roundabout 1500 Hektar Weinbau. Wir hatten bis vor zwei Jahren jetzt 4000 Hektar. Und da muss man dann eben sagen, manchmal muss man vielleicht auch die Gegend wieder den Begebenheiten anpassen. Was mir leider momentan ein bisschen fehlt, ist so, dass man sich zusammensetzt und Ideen für die frei werdenden Flächen sich überlegt, weil im Moment heißt es Rotationsbrache und Blühwiesen und weiß Gott was, aber wenn wir davon ausgehen, was hoch und runter gesagt wird, dass wir 25% der Flächen am Kaiserstuhl verlieren, können wir nicht 25%, das wären ja knapp 1000 Hektar, können wir nicht nur mit Wiesen bepflanzen, sondern wir müssen einfach gucken, was für Alternativen gibt es in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Zeit mit Klimawandel. Ist es eventuell tatsächlich das Kaiserstühler Olivenöl? Ist es die Kaiserstühler Walnuss? Oder wir haben jetzt die Woche tatsächlich gerade unseren ersten Versuch gestartet mit Perigot-Trüffel-Anbau. Mhm. Da haben wir auch wieder das Thema Zeit. Also bis man die erste Runde um Trüffel suchen gehen kann, wurde mir gesagt, 7 bis 8 Jahre. Aber wir Winzer sind ja geduldig, insofern ist das auch kein Problem. Da fehlt mir so ein bisschen, dass die Leute sich hinsetzen und Perspektiven jetzt entwickeln, weil die Verwandlung oder die, es wird kommen. Aber wir müssen uns jetzt langsam auch damit auseinandersetzen und auch Pläne schmieden, was passiert mit den Flächen. Ja. Und was natürlich gar nicht passieren kann, ist, dass Flächen einfach aufgegeben werden, ohne dass sie weiter bewirtschaftet werden. Weil dadurch verliert natürlich die Flächen drumherum verlieren an Qualität. Und das Zweite, was natürlich gar nicht passieren darf oder sollte, ist, dass man hingeht und sagt, man gibt die Flächen auf, die einfach am arbeitsintensivsten sind, und wir die ganzen Steillagen plötzlich als nicht mehr bewirtschaftete Flächen haben. Mhm. Teilweise passiert es in den Kleinstlagen, also Richtung Oberbergen zum Beispiel, gibt es relativ auf der linken Seite, wenn man von Oberbergen kommt, wirklich so kleine Terrassen mit ein, zwei Rebzeilen drauf, die wird man nicht halten können. Aber wir müssen eben aufpassen, dass weder der Oberrottweiler Eichberg noch der Iringer Winklerberg, noch der Achkarner Schlossberg oder der Burghammer Schlossberg. Und wie sie auch, also unsere tollen Steillagen, dass wir da nicht in die Situation kommen, dass da Flächen brach liegen, wie wir es leider inzwischen an der Mosel schon vermehrt sehen.
Ja, weil ja auch gerade solche Steillagen ungeheuer arbeitsintensiv, handarbeitsintensiv auch sind. Und da braucht man wieder auch genügend Menschen, die bereit sind, dort die Arbeit zu tun, oder?
Wir brauchen einerseits die Menschen, die bereit sind, die Arbeit zu tun. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die bereit sind, die Mühe der Winzer in den Steillagen damit zu belohnen, dass sie auch bereit sind, eben mehr als 10 € zum Beispiel für die Flasche Wein aus der Steillage, kann ich keine Flasche Wein unter 20 € vermarkten. Also dann kann ich es einfach nicht. Und das braucht man eben auf beiden Seiten. Wir brauchen die Winzer, die es machen, und die, die dann das auch würdigen, indem sie auch bereit sind, das die Mühe zu zahlen.
Ja, und das bei einem hierzulande extrem preissensiblen Markt. Also das ist nicht ganz einfach und deswegen passiert es ja, dass in einigen anderen Anbaugebieten Steillagen eben nicht mehr bewirtschaftet werden, nicht in die Zukunft gerettet werden können. Mal gucken, wie das im Kaiserstuhl bleibt. Krisen bieten immer auch Chancen. Du hast ja im Grunde gesagt, lass uns den Blick auf die Chancen legen, lass uns gucken, was können wir verändern, wie können wir rechtzeitig auch das eine oder andere vorbeugen. Und da ist ja nicht nur der Markt, der hier euch fordert, sondern auch Wetterextreme, Trockenstress und andere Dinge, die euch fordern. Wie gehst du damit um?
Von der Trockenstressgeschichte her haben wir uns jetzt erst angeschlossen an ein also wir haben am Oberottweiler Henkenberg und Eichberg tatsächlich eine Bewässerungsgemeinschaft jetzt gegründet, die aus dem Rheintal Wasser holt. Also da ist ja genügend zum Glück, um die Thematik mit Trockenstress auf jeden Fall bewerkstelligen zu können. Weil ich ja gesagt habe, gerade in den Steillagen, wenn da Trockenstress auftritt, dann haben wir gleich ein schnelles Problem von irgendwelchen Frühreifen oder eben, dass die Reben tatsächlich auch eingehen. Frosthagel haben wir seit jeher, und das sage ich immer, das ist meine Ich schlafe auch nachts gut Versicherung. Also wir sind tatsächlich versichert gegen diese Schäden, wobei keiner Hagel oder Frost haben möchte. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass gerade durch den immer früheren Austrieb Frost ein Thema heutzutage ist. Mit dem musste ich mich eigentlich, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, noch nicht so beschäftigen. Aber es ist jedes Jahr wird es früher vom Austrieb her, und die Starkwetterereignisse, ja, da braucht man nur in die Nachrichten zu gucken. Dieses Jahr Ibiza plötzlich zweimal die gesamte Innenstadt komplett im Hochwasser, was die, glaube ich, vor 50 Jahren das letzte Mal hatten. Also diese Wetterereignisse, das wird nicht besser.
Nee, und man kann sich da nicht absolut gegen versichern, ne? Also versichern im Sinne, dass man vorbeugende Maßnahmen macht. Da braucht es dann tatsächlich die richtige Versicherung.
Genau.
Also, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, wo siehst du dein Weingut, euer Weingut in 10 Jahren?
Da ich ja eigentlich von Grund aus positiv denkender Mensch bin, sehe ich, glaube ich, in 10 Jahren das Weingut sehr, sehr gut dastehend, weil ich glaube, dass die Krise sicherlich noch 4, 5 Jahre dauern wird. Aber ich glaube auch, dass danach einfach wieder eine Zeit kommt, die dann so aussieht, so wie wir es uns vor 5 Jahren nicht hätten vorstellen können, dass wir momentan die Situation haben, die wir heute haben, dass wir in 5 Jahren oder in 8 Jahren, sagen wir mal in 8 Jahren dastehen, dass wir sagen können, ey, davor hätte vor 8 Jahren auch keiner geträumt, dass es wirklich wieder, ja, sagen wir mal so gut und auch normal. Ich möchte es gar nicht so überbewerten, aber dass einfach wieder normaler zugeht. Also, dass die Leute vom Kopf her freier sind, dass die Leute weniger Ängste haben, dass sie insgesamt das Leben wieder viel mehr genießen können und Sachen wie Corona endlich abgehakt sind und auch aus dem Kopf raus sind. Und gut, die anderen, die Kriegsgeschichte kann man nicht sagen, wie das, aber ich wünsche mir, dass wir in 8 Jahren in der Normalität zurückgekehrt sind, die es früher ja auch mal gab.
Wenn du in Richtung deiner Kinder, Richtung Philipp und Louis guckst, glaubst du, du kannst diesen Optimismus, den du hier ja heute im Grunde genommen immer wieder ausstrahlst und jetzt auch nochmal auf den Punkt gebracht hast, dass du diesen Optimismus an die beiden weitergeben kannst und sie damit durchs Leben gehen können?
Also der Philipp hat dieses Jahr jetzt gerade seine Winzerlehre angefangen und aus freien Stücken heraus. Also wir haben ihn da nicht getrieben oder haben auch keine Erwartungshaltung gehabt, sondern das ging aus freien Stücken und das zeigt mir ja auch, dass er ins Weinbauliche oder an das Weinbauliche glaubt. Insofern bin ich beim Philipp auch sehr positiv, dass er auch meine positive Haltung mitlebt oder mit unterstützt. Und der Louis ist vom Typus her anderer Typ als Philipp und der ist jetzt, glaube ich, zukunftsmäßig, hat er seinen Plan, aber den teilt er auch nicht so ganz genau. Also der wird seinen Weg gehen und ich bin mal gespannt, in welche Richtung es dann letztendlich geht. Aber ich glaube, dass sie beide das auch das Positive mitgehen können, ja.
Das wünsche ich dir, das wünsche ich den beiden. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank für das Teilen deiner Gedanken, für dieses Gefühl, dass Tradition bei euch kein Gewicht nach unten zieht, sondern ein Fundament nach vorne. Schön, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei warst.
Und ich danke dir nochmal für die Einladung, zu dir in den Bus zu kommen.
Sehr gerne. Gute Zeit dir.
Dankeschön, ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Johannes Freiherr von Gleichenstein, einem Winzer, der zeigt, dass Tradition kein Gewicht nach unten ist, sondern ein Fundament nach vorn. Seine Weine erzählen von Zeit und Vertrauen, von der Kraft des Kaiserstuhls und davon, dass leise Töne oft nachhaltigste Wirkung haben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert Genuss im Bus, empfehlt den Podcast weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Lust habt, die Weine von Johannes selbst zu probieren, findet ihr den Link zum Weingut wie immer in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, bleibt neugierig, bleibt genussvoll und bis zum nächsten Mal bei Genuss im Bus.